Ich bin nicht so ein Oratorien-Fan, leider. Ich glaube, ich muss mir das echt mal geben, weil du schwärmst immer so davon und ich kann mir das richtig vorstellen. Vor allem dieser Text, also mich bewegt der auch enorm. Ich muss es mal, sag mir das nochmal, was ich da mir genau angucken muss und anhören muss. Aber lest das mal, gerade in dieser Zeit, Jesaja 60. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und diese Verheißungen, die sich dann anschließen, die anderen Völker werden sich deinem Licht zuwenden, sie werden zu dir hinströmen. Aber was genau ist denn damals damit gemeint gewesen? Ich liebe es immer, Texte im Zusammenhang wahrzunehmen und sie dann für uns fruchtbar zu machen. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen in die Zeit, wo diese Texte entstanden sind. Und mich hat das sehr angesprochen, wie die damals dann damit umgegangen sind, was diese Texte ihnen wirklich gesagt haben. Und ich nehme eins vorweg, diese Verheißung hier, die sie hier gehört haben, die sich entwickelt hatte, die hat sich über Jahre und Jahrzehnte und Generationen nicht so erfüllt. Und wie sind sie damit umgegangen? Ein wunderbares Geschehen, da möchte ich uns jetzt mit hineinnehmen. Ganz besonders gut kann man das im Jesaja sehen, hat drei Teile. Der erste Teil von Jesaja 1 bis 39, da befinden wir uns im 8. Jahrhundert, noch vor der sogenannten ersten Verschleppung, der ersten Deportation. Also hier ist Jerusalem, Israel, hier ist Babylonien. Im 8. Jahrhundert das Nordreich, also nicht ganz Israel, sondern das Nordreich. Da wurden wichtige Leute verschleppt von den Assyrern hier in den Osten. Schwerer Schlag, aber das Südreich war noch verschont und davon handelt Jesaja 1 bis 39. Dann Jesaja 40 bis 45, eine ganz andere Zeit. Wir befinden uns nach der zweiten Deportation. Also jetzt war auch das Südreich deportiert, nicht alle, wichtige Leute, Geschäftsleute, Regierungsleute, damit man da eben kein tolles, starkes Volk mehr aufbauen kann und war jetzt auch in Babylonien. Aber hier, 6. Jahrhundert, hat sich dieses verschleppte Volk, was gar nicht so klein war, sehr gut eingerichtet. Sie haben ihre Kultur sehr intensiv aufrechterhalten, gepflegt. Und jetzt kommt's, es hat sich eine Sehnsucht, noch mehr, es hat sich eine Prophetie entwickelt. Wir werden zurückkehren dürfen. Gott spricht uns zu, es wird einen genialen Rückzug in unser Land kommen. Wir werden zurückkommen, wir werden alles wieder aufbauen. Und diese Vision entwickelte sich weiter, es wird so leuchten, dass sogar andere Völker sich uns anschließen werden. Und es entwickelte sich über Jahrzehnte und die Hoffnung in diesem deportierten Volk, wir werden nach Hause kommen, es wird genial, Gott wird mit uns sein, wurde ganz groß. Ich lese hier einen Teil, zum Beispiel hieß es hier, so werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein, Wonne, Freude wird sie ergreifen. Sie werden den Tempelkult wieder aufbauen. Nichtjuden werden dazuströmen. Und das lebte jetzt in den Herzen dieser Menschen. Und dann sind wir im dritten Teil von Jesaja, 56 bis 66. Sie waren nun tatsächlich wieder zurückgekehrt. Sie haben den Tempelkult wieder aufgebaut. Aber es war keine Freude. Sie machten alles richtig, es war alles da, aber sie stritten sich. Kein Mensch kam dazu, kein Volk verband sich mit ihnen, strömte zu ihnen. Was war los? Die Atmosphäre war im Keller. Und somit befinden wir uns jetzt also in Jesaja 55 bis 66 und es entwickeln sich drei Antworten innerhalb ungefähr 60, 70 Jahre auf diese Frage, warum hat sich die Heißung noch nicht oder nicht so erfüllt, wie wir sie verstanden haben. Bevor ich die drei Antworten jetzt auch hier nach und nach präsentieren will und erläutern möchte, möchte ich doch auf uns persönlich kommen und auch auf uns als Gemeinde. Kennen wir das? Hoffnungen im Persönlichen, ob das die Beziehung ist oder der Beruf oder die Familie. Und es entwickelt sich nicht so, wie wir meinten, dass Gott es möchte. Vielleicht zerbrach etwas oder vielleicht zerbricht derzeit etwas bei dir, bei Ihnen. Oder in einer Gemeinde. Man träumt von einer lebendigen Gemeinde, die wächst, man gut miteinander umgeht, wo was weiß ich nicht alles passiert, wo man vielleicht neu baut, wo Leute dazuströmen. Und es wickelt sich ganz anders. Die erste Antwort, die sich damals entwickelt, war die. Ich mache hier mal an. Ich habe sie mal so beschrieben. Noch herrschen Resignation und Dunkelheit. Aber die Rettung ist nahe. Darum haltet an der Vision und am Auftrag fest. Es ist noch nicht so weit. Und genau hier kommt dieses Mache dich auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt. Es ist unterwegs, auch wenn es noch nicht da ist. Haltet an der Berufung, an dem Erbe, an der Verheißung fest. Euer Fehler ist folgender. Ihr merkt nicht, wo das Licht schon durchdringt, wo Arme schon satt werden. Ja, es gibt noch Steine, aber die könnt ihr aus dem Weg räumen, damit das Licht durchdringt, damit die Heiden, die jetzt noch nicht kommen, kommen können, statt zu stolpern. Schau hin. Gott ist zu dir unterwegs. Gott ist bereits am Wirken. Vielleicht nicht so, wie du es gedacht hast. Aber dein Licht kommt. Und spannend an dieser Lösung ist, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Heißt, dein Licht kommt. Du bist allerdings Teil der Lösung. Du darfst da schon hineinleben. Du darfst selber schon Licht sein. Nicht nur auf Gott gucken und dann kommt irgendwann ein Wunder, sondern auf Gott schauen, aber auch selber schon Licht sein. Denn so auch, so kommt Gott. Die erste Lösung. Noch herrschen Resignation, noch ist Dunkelheit, aber die Rettung ist nahe. Haltet an der Vision und am Auftrag fest. Bleibt dran. Ich möchte noch dazu sagen, bei diesen drei Lösungen, die widersprechen sich nicht. Man kann von allen drei Lösungen lernen. Nicht eine löst die andere ab, aber das war wohl die erste. Dranbleiben an der Vision und auch am Auftrag. Nicht sich zurückziehen, resigniert sein. Nummer eins. Die Kinder werden größer, die Kinder werden Jugendliche, die Jugendliche werden Erwachsene und es ändert sich immer noch nichts. Was macht das mit einem Volk? Was ist los, Gott? Ist das doch nicht die einzige Antwort? Und es entwickelt sich eine zweite. Und ich betone, das sind nicht Antworten, die Sie einfach selber aufschreiben. Das sind Antworten, die Sie im Gebet verstehen. Und die zweite Antwort habe ich mal so beschrieben. Soziale Verfehlungen und religiöse Verkrustungen stehen im Weg. Kehrt um und besinnt euch auf das Wesentliche, dann wird Gott seine Verheißung wahrmachen. Wir merken, da verändert sich was an der Antwort. Nicht nur dranbleiben, nicht nur selber Licht sein, sondern schaut auf euch selbst. Ihr selbst steht im Weg. Nicht ihr selbst. Wir selbst stehen im Weg, merken Sie. Wir kehren nicht um. Wir besinnen uns nicht auf das Wesentliche. Ich lese hier mal, Jesaja 58 ist hier die Textstelle, die das deutlich macht. Irgendetwas steht einem Aufbruch im Weg, aber was? Zitat: Gott, warum fasten wir und du siehst es nicht? Der religiöse Betrieb läuft anscheinend sehr gut. Aber es scheint vielleicht religiöse Routine. Gott, wir strengen uns so an. Wir machen es dir doch recht. Wir haben doch die richtigen Gesetze. Die richtige Theologie. Aber es scheint nichts zu nützen. Und dann verstehen Sie Gottes Antwort so: Ihr fastet, aber es herrschen Streit und Zank. Es herrschen Streit und Zank. Unterlasst das schlechte Reden. Unterlasst das schlechte Reden. Das schlechte Denken. Unterlasst das. Sonst kann das Licht nicht scheinen. So verstehen Sie diese Antwort. Wir stehen selber im Weg. Unsere Taten, unser negatives Denken, Reden. Es scheint die Meinung zu herrschen, je mehr wir tun, je frömmer wir uns geben, umso besser. Aber Gott sagt: Teil mit dem Hungrigen dein Brot. Echtes Fasten besteht in der Hinwendung zum anderen, in der Hinwendung zueinander, in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht und wie man mit Schwachen umgeht. Die Botschaft lautet nicht mehr, das Heil ist nahe, nicht mehr nur das Heil ist nahe, sondern schaut auf das Wesentliche, kehrt um. Dann kann das Licht durchdringen. Was heißt das für uns persönlich, für uns als Gemeinde? Geht es vielleicht doch zu sehr um mich, um uns, was ich will? Was ich meine, was Gott will? Oder haben wir das Wesentliche, habe ich das Wesentliche doch irgendwie vernachlässigt und habe mich auf nicht ganz so wesentliche Dinge konzentriert? Sind auch wir, wenn ich jetzt auf Gemeinde schaue, um den religiösen Betrieb bemüht, wollen es Gott recht machen, wollen richtig sein? Geht es darum, dass Gottesdienst oder Gemeinde so sein muss, wie ich es will und verstehe? Oder ist die entscheidende Frage vielleicht doch: Gott, was willst du? Was willst du mit uns? Und vielleicht ist das Wesentliche doch so etwas wie, wenn Gott sagt: Nehmt einander ein, nehmt einander an. Reizt einander zur Liebe, seid barmherzig, hört einander zu, wertschätzt einander. Im Geben, im Segnen, im Lieben, im Miteinander ringeln spiegeln wir das Licht und die Liebe Gottes wider. Oder eben auch nicht. Lehrt uns nicht die Kirchengeschichte, dass wir schon so viel Kraft und Zeit in so viele Dinge investiert haben, wo man im Nachhinein, das wissen wir heute ja bei vielen Stellen auch, an vielen Stellen, wo man im Nachhinein weiß, das war es eigentlich nicht wert. Ich möchte ein Beispiel erzählen kurz. Vor 4 Jahren auf einer großen kirchlichen Konferenz. 800, 900 Leute beieinander. Vielen kirchlichen Konferenzen. Man muss ja auch ringen, ist ja alles gut. Aber es ging einfach so weit und irgendwann treten Jugendliche ans Mikro. Ein ganzer Haufen Jugendlicher. Sie treten ans Mikro und bitten die Konferenz, das war nämlich nicht also regelkonform, sie bitten die Konferenz um die Sondererlaubnis, ein Wort der Jugendlichen an die Konferenz zu richten. Und die Konferenz muss das beschließen und sie beschließt, okay, mal gucken, was die uns zu sagen haben. Und die Jugendlichen bitten, nein, sie betteln die Konferenz an. Können wir nicht wieder auf das Wesentliche schauen? Können wir nicht Streitthemen auf die Seite legen, sondern uns mit unserem Kernauftrag beschäftigen, nämlich die Liebe Gottes in die Welt bringen. Selber lieben lernen und damit die Welt verändern. Was passiert auf der Konferenz? Ich habe es gesehen. Standing Ovations. Hunderte von Leuten stehen nacheinander auf und begreifen, die haben was gesagt, was stimmt. Hat sich was verändert? Nein. Wie damals. Die Kinder werden Jugendliche, die Jugendlichen werden Erwachsene. Und es ist immer noch so. Und auch diese zweite Antwort hat man nicht im Großen wahrgenommen. Nein, man wollte lieber streiten, man wollte lieber negativ reden, man wollte lieber Recht haben. Und das Licht drang nicht durch. Was ist die dritte, die letzte Antwort? Die sich herauskristallisiert im Hören auf Gott. Viele folgen dem Ruf zur Umkehr nicht. Bleibt dennoch treu auf dem Minderheitenweg. Dann erlebt ihr, wie Menschen mit euch auf dem Weg sind, von denen ihr es nie erwartet hättet. Viele folgen dem Ruf zur Umkehr nicht. Bleibt dennoch treu. Die Verheißung gilt immer noch, die Prophetie gilt immer noch. Gott will natürlich und wird dieses Licht bringen. Das wird hier nicht in Frage gestellt, aber nicht mehr in der Größe wie gedacht. Nehmt die Minderheitenrolle an. Ihr seid kleiner als gedacht. Es werden nicht alle begreifen. Aber bleibt treu. Und ihr werdet erleben, dass sich euch Menschen anschließen. Sie hatten ja die Hoffnung, dass ganze Völker sich ihnen anschließen. Es werden sich Leute anschließen. Das kommt. Wie geht es uns mit dieser dritten Lösung? Nochmal, alle drei Antworten klammern sich nicht aus. Aber diese hat die Besonderheit, dass man eine kleinere Gruppe, ja nicht feste Gruppe, aber eine kleinere Einheit bleibt, treu bleibt und sagt, okay, dann sind wir halt wenige, die nicht streiten. Dann sind wir halt wenige, die nicht negativ reden. Dann sind wir halt wenige, die festhalten wollen an diesem Weg. Der Weg hier übrigens, und das ist bezeichnend, der Weg, den die Minderheit hier geht, ist nicht ein Rückzug. Wir Armen oder wir sind jetzt die Besseren und die anderen sind übel und schlecht. Es ist kein Weg der Resignation und auch kein Weg, der sich nur um sich selbst dreht. Denn sie sollen ja trotzdem Licht sein. Und die Verheißung gilt immer noch, euch werden sich Leute anschließen. Es wird passieren. Könnte es sein, dass auch wir diese Kleinheit oder uns schwer tun, das anzunehmen? Könnte es sein, dass wir die Vision Gottes aufgegeben haben, in Resignation verfallen oder ein bisschen härter gesagt, vielleicht doch den Streit mehr lieben als diesen Weg der Umkehr? Sind wir bereit, auch Durststrecken miteinander durchzustehen, durchzuleiden, oder suchen wir doch lieber Schuldige? Oder was auch immer. Drei Antworten. Ich weiß nicht, welche für dich, welche für sie jetzt Bedeutung hat, im Persönlichen. Wenn wir auch im Persönlichen jetzt Kämpfe haben oder irgendwo Träume zerbrochen sind, vielleicht möchte Gott durch eine dieser Antworten zu Ihnen oder zu dir sprechen. Und lass dir das zusagen, Gott ist an deiner Seite und das Licht kommt. Das ist Jesaja 60. Das Licht kommt und Gott ist an deiner Seite, auch wenn noch nicht so wie erwartet und wenn vielleicht ganz anders. Aber das dringt hier in allen Bereichen durch. Vielleicht will Gott uns aber auch sagen oder dir, an der Stelle ist eine Umkehr nötig, eine neue Ausrichtung auf Jesus. Eine neue Ausrichtung auf die Liebe, was auch immer. Oder der dritte Weg, die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn Dinge zerbrochen sind und sich anders entwickeln, dann entwickeln sie sich anders, aber Gott geht mit. Und das heißt nicht, dass die Grundverheißung, die da war, falsch war. Sie hat sich ein wenig geändert, aber das Grundthema ist geblieben. Das wünsche ich uns von Herzen, mir und euch und Ihnen, dass Gott uns dieses ins Herz gibt. Das Licht kommt, denn ich bin bei euch. Amen.